macht's und er sagt, habe ich unrecht geredet, beweise es mir. Wenn ich recht geredet habe, warum schlägst du mich? Das heißt, ich muss immer gucken, was ist gemeint und nicht einfach, was ist buchstäblich gesagt. Gemeint ist, lass in keiner Situation dich einfach von deinen Aggressivitäten, von deinem Zorn, von deiner Rechthaberei leiten, sondern frage dich eigentlich, ich sag's mal so deutlich, frage dich eigentlich in dem Moment, was Gott jetzt von dir will. Und dann kann es sein, dass er jetzt von mir will, die andere Wange hinhalten. Es kann sein, dass er von mir verlangt zu sagen, warum schlägst du mich? Es kann sein, dass er von mir verlangt, zurückzuschlagen sogar. Weil ich sonst schuld bin, wenn der den Nächsten schon in den Hintertritt, weil er meint, er könne sich benehmen, wie er wolle. Also was da jeweils in jeder Situation hingehört, aus diesem Geist der Wahrheit zu dienen, das muss man im einzelnen Fall gucken. Und das gilt auch in der Erziehung bei all dem. Es gehört das schlechte Beispiel dazu, es gehört die Bewahrung vor und so weiter dazu, wo das Reden von Toleranz eigentlich nur darauf hinaus liefe, nichts zu tun. Das ist reine Indifferenz und mir ist wurscht, was du tust. Und das geht doch nicht.
Mhm. Frau Sitte, ist Ihre Frage beantwortet?
Danke, danke. Ja.
Dankeschön, alles Gute Ihnen. Knüpfen wir nochmal da an, Professor Splett, an das, was Sie vorhin gesagt haben, dass viele Menschen inzwischen unter Toleranz eine komplette Indifferenz verstehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass und auch, dass diese Haltung von anderen einfordern, ich kann mir vorstellen, dass viele aber auch sagen würden, naja, es geht immer so weit, dass niemand anderes verletzt werden darf. Deshalb wird man sich einig sein, dass Vergewaltigung nicht sein soll. Man wird sich einig sein, dass Diebstahl und Ähnliches nicht sein sollen. Aber immer dann, eben wenn es in, sagen wir mal, in die Kreise eines anderen eingreift und der damit nicht einverstanden ist. Alles andere sei zu tolerieren.
Das kann man ja erstmal so versuchen. Jetzt muss man, und da ist wieder Großteil wahr und richtig dran. Die Frage ist nur, wie weit greift nicht tatsächlich jemand durch sein Leben und seine Meinung auf jeden Fall die anderen ein? Das ist ein Stachel, wenn jemand etwas anderes glaubt oder sich für etwas anderes engagiert. Und die Frage ist, ob ich jetzt das dem anderen einfach verbieten darf oder ob ich lerne, damit umzugehen. Und da sind ja heute eben die Bestrebungen darauf hin zu sagen, mich ärgert schon, wenn der überhaupt einen allgemeinen Anspruch stellt. Und deswegen reden ja die Leute zum Teil, wir müssen also dogmatische Toleranz haben oder dogmatische Intoleranz. Und das, meine ich, sei nun wirklich daneben und falsch, denn Toleranz kann nicht heißen, dass ich 5 gerade sein lasse, denn 5 ist nun mal ungerade. Wir haben ja diese Redensart, nicht 5 gerade sein lassen oder durch die Finger schauen oder so. Das kann nicht sein, sondern wir haben im Deutschen diesen schönen Ausdruck, den ich so liebe, der Wahrheit die Ehre geben. Wo man schon fragen kann, was hier das Wort Wahrheit bedeutet. Das kann ja nicht die Eigenschaft von Urteilen oder Sätzen sein, denn die haben keine Ehre. Da wäre schon mal zu fragen, was heißt das eigentlich, dieses schöne Wort in unserer deutschen Sprache, das ich sehr liebe, also der Wahrheit die Ehre geben. Dass ich hier meine, man muss Dinge zurechtstellen. Ich habe eigentlich nicht bloß Menschen zu schützen vor übler Nachrede, sondern ich habe eben auch eine Verpflichtung der Wahrheit gegenüber, meine ich. Also jedenfalls sehe ich das als Philosoph so. Dass ich sage, der Philosophie, da geht es darum, die Wahrheit zu erkennen. In Wissenschaften geht es eher um das, was ich so Richtigkeit nenne, als Wahrheit. Aber Wahrheit im vollen Sinn, dass ich das Gute gut nenne und das Böse böse nenne und das Schlechte schlecht, dass ich hier nicht Euphemismen einführe und das irgendwie so umfälsche. Das erinnert mich ja an die Minna von Barnhelm, vom Lessing, wo der eine da so herumbetrügt und dann sagt der andere, du betrügst, sagt er, warum gleich so hart? Warum spricht man im Deutschen so hart? Sagt doch einfach corriger la fortune statt betrügen. Nein, so nicht, sondern man soll schon die Dinge benennen, wo sie hingehören, statt sich darum rumzureden. Und Toleranz hat auf die Wahrheit überhaupt gar keinen Bezug, sondern Toleranz hat auch nichts mit unserem Verhältnis zur Wahrheit zu tun eigentlich, obwohl wir ja gerade reden über Wahrheit und Toleranz, sondern hat was zu tun mit unserem Verhältnis zu anderen Menschen in der Wahrheitsfrage. was mache ich, wenn jemand anderer etwas anderes für wahr hält als ich? Okay. Und da kommt es darauf an, für wen das Konsequenzen hat, wo wird da eingegriffen, wo muss ich mich deswegen rühren und was sagen.
Das heißt, wir halten fest, Toleranz ist ohne jegliche Überzeugung eigentlich nicht wirklich möglich. Ich kann ja nur etwas tolerieren, womit ich nicht einverstanden
so
bin.
Ist es.
Und darum muss ich mir auch jetzt von meiner Umgebung nicht einreden lassen, dass ich an gewissen inneren Haltungen und Meinungen, Positionen festhalte.
So ist es. Das
nicht
ist,
darf.
Sie haben es wirklich sehr schön genau auf den Punkt gebracht. Wenn keiner von uns Überzeugungen hat, wenn keiner von uns irgendwas für wahr hält, weil ihm alles wurscht ist, gleichgültig, weil alles gleichgültig sei oder umgekehrt, alles, weil alles gleichgültig ist, alles gleichgültig zu betrachten, dann brauche ich keine Toleranz. Das erinnert mich an die Leute, die sagen, es gibt keine Feinde, damit sie sich die Feindesliebe sparen können. Dann fragt man sich nur, warum Jesus extra also aufruft. Hm. Es gibt ja so Leute, die sagen, nein, es gibt ja keine Feinde, sondern nur falsche Feindbilder. So Leuten sage ich immer, du willst dich nur für die Feindesliebe drücken. Also es gibt einfach Dinge, die sind nicht erfreulich. Es gibt falsche Positionen, es gibt falsche Anschauungen, es gibt falsche Pädagogiken. Und es gibt von dort her alle um Mitfolgen natürlich. Und an diesen Stellen ist man verpflichtet, was zu tun. In der Bibel drückt sich das so aus, vor allen Dingen zum Propheten Ezechiel gehört das, dass Gott zu ihm sagt, wenn da jemand sich schlecht benimmt und eben als Götzendiener stirbt, dann ist dieser Mann verfallen dem Gericht, aber von dir werde ich sein Leben einfordern. Wenn du es ihm gesagt hast, wenn du ihn gewarnt hast, wenn du versuchst, ihm das klarzustellen, dann bist du befreit. Von dort her gab es früher so die Redensart unter frommen Leuten, die, wenn man so Latein redet, so den Klerikern, sagten die Dixi et salvavi anima meam. Also ich habe es gesagt und meine Seele gerettet. Das heißt, es soll niemand sagen können, er hätte es nicht schon mal gehört. Und den Satz habe ich schon öfter verwendet im Disput mit irgendwelchen Lehrern, mit Kollegen, die den Leuten alles Sachen erzählen, die ich für falsch und verfänglich und zerstörerisch betrachte. Ich stelle es wenigstens klar, dass niemand sagen kann, der hat ja geschwiegen, denn das war ja auch so ein antiker Spruch, wer den Mund hält, stimmt zu. Also an bestimmten Stellen ist man in der Verpflichtung, was dagegen zu sagen.
Das heißt, wir zwingen ja niemandem anderes auf, dass er das Gleiche denn glauben muss, aber wenigstens muss man ja doch die Überzeugungskraft der eigenen Argumente noch in die Waagschale werfen tun dürfen.
Ja.
Ich darf nun Herrn Maurer aus München begrüßen. Hallo, guten Abend.
Ich wollte zu denken geben, dass die Toleranz sich nicht nur auf eine idealistische Erlaubnis oder von anderen Meinungen bezieht, über die man ganz schön reden kann, sondern dass es einfach eine Machtfrage ist. Und ich denke, dass sich die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren geändert haben, dass Dinge, die früher selbstverständlich toleriert wurden, jetzt christliche Dinge, jetzt durch die Veränderungen in der Gesellschaft nicht mehr so eine große Zustimmung finden und deswegen von manche Leute eben versuchen, ihre Ziele weiter durchzusetzen. Es geht nicht darum, ob das wahr ist oder so, ob irgendwelche christlichen Feiertage gefeiert werden dürfen, ob man am Karfreitag meinetwegen jetzt die Diskos zumachen muss oder sowas. Mhm. Es geht einfach daran, dass Leute, die nicht christlich sind, die ungläubig sind, jetzt Oberwasser wittern und daraufhin irgendwelche Kampagnen starten. Und da dann Mehrheiten suchen von Leuten, die halt jetzt vielleicht gerne feiern wollten oder so. Und dann christliche Feiertage angreifen und diesen Trend eben verstärken. Also es ist jetzt nicht so diese Frage, sind wir so großzügig, dass wir andere Meinungen neben uns dulden?
Sie haben völlig recht. Vielen Dank. Da hätten wir unbedingt noch davon, da hätten wir unbedingt drauf kommen müssen. Und jetzt führen Sie uns darauf hin. Es ist richtig, es geht nicht um das, was man bloß so denkt, sondern unsere Gedanken haben ja Folgen für die Praxis. Und hier gelten tatsächlich die Machtverhältnisse. Das ist wahr. Ich bin bin neulich gefragt worden in einem Interview, auch so, wie ich denn dazu stünde, zu dem Machtverlust der Kirchen, wo ich dann gesagt habe, ein Stück weit finde ich das durchaus richtig, weil Macht zwar nicht, wie Burkhardt gesagt hat, das Böse ist, aber besonders gefährlich ist, eine besondere Versuchung und geistliche Macht in besonderer Weise. Und dass früher die geistliche Macht natürlich missbraucht worden ist. Das wird uns ja auch vorgehalten. Da kommt wieder jetzt die Inquisition und die Hexenverbrennungen, was da alles so hineingehört. Und wenn sich diese Mehrheitsverhältnisse verschieben, dann ändern sich natürlich die Dinge. Das ist richtig. Wenn die Christen bei uns in der Minderheit sind, kann man nicht mehr sagen, dass dann der Karfreitag, der für sie ein Tag ist, andere dann daran hindert zu tanzen. Sie haben völlig recht. Hier verschieben sich Gewichte und danach ist dann eben Rücksicht zu nehmen. Das ist, haben beide Seiten zu lernen. Wie weit es dann jetzt geht und in welchem Stil und welcher Form ist der nächste Schritt. Und dass es da verschiedene Lösungen gibt, haben wir ja auch schon gehört, nicht? Frau Fröhlich hat davon gesprochen, dass das ja in Frankreich nochmal anders ist. Die haben eine, aufgrund einer anderen Geschichte, haben die eine massive, durchgängige Trennung beider Bereiche in diesem Laizismus, wo alles Mögliche gar nicht erlaubt ist. Wir haben ein freundlicheres Verhältnis zwischen dem Staat und den Kirchen als in Frankreich. Es ist einfach eine andere Lösung bei uns.
Auch aufgrund unserer Geschichte und das hat auch wieder mit Toleranz wahrscheinlich zu tun, nämlich unsere Verfassungsväter waren nach der traumatischen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs und der Nazizeit und in diesem Erwachen wahrscheinlich auch darauf bedacht zu gucken, wie können wir unsere Fundamente so mauern, dass uns so etwas nicht nochmal passiert.
Genauso. Das ist einfach eine andere Erfahrung und ich bin froh, dass ich in Deutschland da lebe und nicht unter den französischen Verhältnissen. Vielleicht so ungeniert.
Ja, sicherlich richtig. Ich denke auch, dass die Toleranz jetzt als wirkliche Großzügigkeit im Denken durchaus im Christentum recht stark verankert ist.